Herzlich willkommen bei unserem Podcast Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Wir sind
Martina Lackner
und Nils Schmidt. Was erwartet Sie in dieser und den kommenden Folgen?
Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl soll das Demokratieverständnis stärken. Wir haben das Gefühl, dass viele Menschen in Österreich, Deutschland sowie in vielen anderen Ländern Europas und der Welt die Demokratie für eine auf der einen Seite zwar selbstverständliche, auf der anderen Seite aber zugleich überholte Staatsform empfinden.
Wir möchten mit unserem Podcast Werbung für die Staatsform machen, die wir für die einzig zukunftsfähige halten, da sie alle Menschen berücksichtigt und nicht nur die Lauten, Starken, Radikalen oder Reichen.
Dazu haben wir Gäste aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, von Organisationen und Verbänden, aber auch aus der Politik eingeladen, sich mit uns über Demokratie, Demokratiemüdigkeit, ihr Verständnis von Demokratie und anderen Staatsformen zu unterhalten.
Doch bevor wir anfangen, ein paar Worte zu uns. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast mit Martina Lackner zusammen machen darf. Martina ist Psychologin, Autorin und Consultant. Ihr Fokus liegt darauf, Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Eigenmacht zu stärken, machtvolle Netzwerke aufzubauen und ihre Position durch gezielte PR- und Kommunikationsstrategien sichtbar zu machen. Ihr Ziel ist es, auf gesunde Art und Weise Menschen zu Macht und Erfolg zu verhelfen.
Demokratie ist die beste Regierungsform, die wir haben. Und trotzdem hat sie Schwächen. Sie wird von Menschen gemacht, die innerhalb des demokratischen Systems nach Macht streben und diese missbrauchen. Rechtsextremismus ist für mich die Antwort auf ein System, das reformbedürftig ist. Die Menschen sind der Demokratie müde geworden, des Parteiensystems müde und der Politiker müde. Ich sorge mich um die Demokratie. Es wird Zeit, sie zu schützen. Nils ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Vorstandsmitglied des 1918 gegründeten Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte. Der branchenübergreifende Berufsverband berät, vertritt und vernetzt Fach- und Führungskräfte bundesweit.
Ich habe das Privileg, in einer Demokratie aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen. Wenn ich mir die Welt anschaue, war und ist dies nicht selbstverständlich. Frieden, Freiheit und politische Stabilität, freie und unabhängige Wahlen, ein Rechtssystem, auf das ich mich verlassen kann, sind für mich selbstverständlich gewesen. In letzter Zeit werden diese Freiheiten aber von Menschen ausgenutzt, die genau solche Privilegien abschaffen möchten, um Personen auszugrenzen, zu diskriminieren, die nicht in ihr Raster passen. Mir ist es wichtig, unsere Demokratie zu schützen und Werbung für ihren Erhalt zu machen. Heute dürfen wir Leni Breymeier begrüßen. Frau Breymeier ist eine deutsche Politikerin, Gewerkschafterin und seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD.
Sie engagiert sich insbesondere in der Rentenpolitik, Gleichstellungspolitik und Sozialpolitik.
Hallo Frau Breymeier, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
Hallo Herr Schmidt, hallo Frau Lackner.
Dann gleich meine erste Frage. Was bedeutet für Sie Demokratie?
Demokratie bedeutet für mich, dass alle mitmachen können und dass ich mir Verbündete suchen kann für meine Interessen und gemeinsam mit anderen dafür eintreten kann. Demokratie bedeutet für mich aber auch, dass es wahnsinnig kompliziert ist, weil auf der Strecke Kompromisse zu machen sind und man geht mit einer 100% Forderung an den Start und kommt womöglich erst bei irgendwie 70% oder womöglich bei 40% raus. Und das Komplizierte ist es dann, die Dinge zu erklären. Also Demokratie ist auf der einen Seite furchtbar kompliziert, aber für mich auch, ich meine, ich bin so groß geworden, ich kenne nichts anderes, aber auch die Regierungsform und die Staatsform, die es zu schützen gibt.
Sehen Sie das Konstrukt oder die Form der Demokratie gerade als gefährdet an?
Ja, also ich sehe eben auch die, wie wir uns alle informieren, welche Möglichkeiten wir haben, uns zu informieren. Das ist auf der einen Seite großartig, dass wir so breit in der Lage sind, Informationen aufzusaugen, Informationen weiterzugeben, uns unsere eigene Meinung zu bilden. Und in der Größe der Möglichkeiten stecken dann auch gleich wieder die Risiken drin. Wenn ich von einem Kollegen höre, dass seine Nachbarin sowohl die Tageszeitung gekündigt hat, wie auch beschlossen hat, nicht mehr öffentlich-rechtlich Radio zu hören oder Fernsehen zu gucken, weil da nur gelogen wird, dann glaube ich, haben wir wirklich ein Problem. Und ich sehe das ja auch, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin und mir ist es kürzlich mal passiert, da habe ich so einen AfD-nahen Post gesehen, über den ich mich geärgert habe, habe gesehen, da sind wahnsinnig viele Kommentare drunter und dachte mir, ach, schau mal rein und sah dann, dass die Kommentare überwiegend in meinem Sinne waren. Dann habe ich die alle geliked, die ich toll fand und das Ergebnis war, das ist eben das Algorithmenergebnis, dass ich die nächsten 2, 3 Wochen über ganz, ganz viele von solchen AfD-nahen oder AfD-Posts bekommen habe. Das heißt, du bewegst dich in deiner Blase und wirst im Zweifel immer tiefer reingezogen und nimmst nichts anderes mehr wahr. Und ich glaube, das ist wirklich das Risiko dieser Zeit, das wir haben, dass ich meine, ich habe irgendwann mal gelernt, was mir persönlich zugegebenermaßen oft schwerfällt. Gehe immer in ein Gespräch rein mit dem Gedanken, der andere könnte auch recht haben. So, und ich glaube, dieser Grundsatz, der geht gerade verloren und damit eben auch die Demokratie. Wenn ich alleine jetzt in jüngster Zeit sehe, wie Herr Musk in Deutschland auftritt, sowas, das ist ja eine Qualität, die wir bisher so nicht kannten. Und ich hatte gestern eine Umfrage im Vorbeigehen irgendwo gesehen. 2 Drittel finden das unsäglich, wie er sich einmischt, aber ein Drittel findet es okay. Ein Drittel findet es okay. Das sind schon Momente, wo ich anfange zu zweifeln, weil es natürlich nicht okay ist, dass einer, der Geld wie Dreck hat, hier nicht nur Menschen beschimpfen kann und beleidigen kann, sondern eben auch, also ich bin Bundestagsabgeordnete noch und da muss jetzt niemand irgendwie vor mir irgendwie niederknien oder irgend sowas, aber erstmal vor der Institution Bundestag finde ich schon, dass man davor, ich weiß gar nicht, ob Respekt jetzt das richtige Wort ist, aber ich finde, wenn jemand den Kanzler beleidigt, dann beleidigt er nicht Olaf Scholz, sondern den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wenn jemand den Bundespräsidenten beleidigt, dann wird damit die Bundesrepublik Deutschland beleidigt. Und das sind Momente, das fasse ich überhaupt nicht, was wir inzwischen, wie wir uns aber auch langsam dran gewöhnen. Wir haben das auch die letzten Jahre gesehen, dass ich mir manchmal überlegt habe, auch bei Debatten im Bundestag, wo ist denn da Maß und Mitte? Also auch in der Attacke gegen die Regierung oder gegen die Koalition. Ich meine, da gibt es jede Menge Kritik zu ihm, alles okay, aber da dachte ich mir dann, hey, was werdet ihr denn für eine Tonlage anschlagen, wenn es hier echt mal richtig schwierig wird? Also insofern, ja, die Demokratie ist gefährdet aus meiner Sicht und zwar deutlich.
Danke für die klaren Worte dafür.
Frau Bremer, was können Sie das an bestimmten Faktoren festmachen? Was hat sich verändert in den letzten Jahren? Sie haben das Wort respektlos in den Mund genommen, dass Menschen wie Musk oder auch Koalitionspartner sich Kommunikationsformen herausnehmen, die man bis dato nicht gekannt hat. Was hat sich verändert? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also verändert hat sich die Tonlage, verändert hat sich, dass einfach auch ungeprüft Behauptungen aufgestellt werden und die Überprüfung dieser Behauptungen oft einfach nicht erfolgt. Also das hat sich verändert. Es hat sich die Aufgeregtheit verändert. Es hat sich aber auch verändert, dass wir, ich denke, überhaupt nicht, also dass wir über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird. Also was ist denn der inhaltliche Diskurs in diesen Jahren, in diesen Monaten? Es passiert was, egal was, und es wird sofort riesig skandalisiert. Wir bewerten auch, sage ich zum Beispiel, tote Menschen unterschiedlich. Im Mittelmeer ertrinken Hunderte, Tausende von Menschen. Jeden Tag wird im Schnitt in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Das sind 360 tote Frauen im Jahr. Dazu gibt es keine Sondersendungen im Fernsehen, dazu gibt es keine Titelgeschichten in den Zeitungen, dazu gibt es erster Platz in den Hauptnachrichten. Aber wenn irgendwie andere Menschen tot sind, was schlimm ist und schlimm genug ist, da ist eine Empörungsmaschinerie unterwegs, die ich für ungesund halte, weil wir an der Stelle, ich einfach, also ich war kurz bei einer DGB-Veranstaltung, da wurde dann eben auch die Frage gestellt, welche Themen werden tatsächlich öffentlich diskutiert? Ich gehe jetzt mal weg von den toten Menschen, das ist so, weil das so endgültig ist und du bist dann auch schnell in so einer Pietätsfrage da drin, aber wir diskutieren über Zuwanderung, über Ausländer, über was weiß ich was alles. Das wird uns praktisch übergestülpt. Beim DGB nannten die das Bullshit-Themen. Und so diskutieren wir eigentlich nicht über die Sachen, die die Menschen interessieren, beziehungsweise auch bewegen und auch, was sind die Interessen der Menschen? Also, Klima ist ein Verhitzungsthema ohnegleichen. Das ist mir ein bisschen unverständlich, aber es gelingt tatsächlich, dieses Thema dauernd zu relativieren. Rente ist ein Verhitzungsthema geworden. Wir hatten schon Zeiten in diesem Land, da war es klar, über Rente, das machen wir immer gemeinsam, das ist kein parteipolitisches Thema. All diese Selbstverständlichkeiten, die sind im Grunde genommen aufgekündigt worden. Oder auch, was weiß ich, der letzte Bundesgesundheitsminister hat den Krankenkassen gesagt, bevor ich hier irgendwie einen Beitrag erhöhe, was schon in der letzten Legislatur nötig gewesen wäre, tut ihr erstmal alle eure Rücklagen aufbrauchen. Das ist jetzt der Fall. Also alles wird empört, es wird nichts mehr fachlich diskutiert, es wird einfach geguckt, wie kann man es maximal hoch jatzen. Und was ich schwierig finde, ist, dass auch, sagen wir mal, normale Medien mitmachen, weil sie, weiß ich warum, da müssten sie die fragen, aber weil sie Angst haben, sie gehen sonst unter, weil die Leute immer die Empörung und immer die kurze Schlagzeile sehen und lesen wollen.
Wie kommen wir da wieder zurück? Was kann die Gesellschaft denn tun, dass wir wieder auf den, ja, auf den Stand zurückkommen, der ja vernünftig war, mit dem wir ja gut zurechtgekommen sind? Was kann die Politik tun?
Also wenn ich das jetzt wüsste, dann würde ich mir das
Vielleicht
Martin.
haben Sie eine Idee.
Ja, also ich finde, man kann sich ein paar Sachen genauer angucken. Also wie groß ist zum Beispiel die Hetze auf früher Twitter, jetzt X? Also was passiert da? Da genauer hingucken, auch überlegen, muss man das so stattfinden lassen bei uns oder kann man tatsächlich was dagegen tun? Die Politik kann sich genauer angucken, was rechtspopulistische Parteien, konkret die AfD, tun. Was haben die für Leute in ihrer Mitte? Da genauer hinschauen und wenn man sieht, hey, die treten alles mit Füßen und wollen alles kaputt machen, wofür wir hier stehen, dass man dann tatsächlich auch laut über und auch nicht nur nachdenkt, sondern es auch tut, über ein Verbot nachdenkt, dass wir mal gucken, was sind unsere Werte. Und ich hatte letztes Jahr, als es da losging mit den rege Migrationsfantasien, Und dann die großen Demonstrationen waren in Deutschland. Es war ja ein Moment der Hoffnung auch, da mittendrin zu sein. Nicht, weil man da sofort die Welt verändert, sondern wenn man mittendrin steht, sich umguckt und sieht, ich bin hier nicht alleine. Es denken ganz viele so wie ich. Ich hatte den Moment, da bin ich aus meinem Abgeordnetenbüro, das in einem Wohngebiet in Aalen ist, runtergelaufen zu der Demonstration und aus den Häusern kamen die Leute raus und das war einfach ein total gutes Gefühl. Die normalen Leute sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, das wollen wir nicht. Und ich hatte damals so einen Post gemacht, da war dann der Unterschied zwischen 1933 und heute, war die erste Kachel und dann wischte weiter und die zweite du. Also einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, das wird nicht irgendjemand für uns machen, sondern wir müssen schon selber loslegen und selber diese Demokratie schützen. Das hört sich wahnsinnig groß an und wahnsinnig, es ist ein Riesenberg, den man sich gar nicht zutraut zu erklimmen. Aber ich glaube, das sind schon die Kleinigkeiten im Alltag. Also wenn man sieht, es werden, keine Ahnung, in der Straßenbahn oder beim Einkaufsladen oder so Leute dumm angemacht oder jetzt war Weihnachten, wir haben viel Verwandtschaft gesehen. Da muss man nicht um des lieben Friedens willen jeden dummen Spruch vom Onkel durchgehen lassen. Man kann auch mal was sagen und man kann auch mal in die Debatte gehen und das Gefühl ablegen, vielleicht bin ich doch nicht so doll informiert. Ich meine, der Irrsinn ist ja, also wenn man fragt, was gefährdet unsere Demokratie, das ist natürlich auch diese gezielte Desinformation, die immer so nah an dem ist, was vielleicht sein könnte. Also unsere russischen Trolle, die ja wirklich ganz gezielt desinformieren. Und zwar, wenn du es das erste Mal siehst, dann eben oft auch mit oder diese Hetze, die eben losgegangen ist. Wir haben viele Geflüchtete aus der Ukraine und es sind Menschen, die zu uns kommen, es sind Frauen, die zu uns kommen, es sind Kinder, die zu uns kommen, es sind Männer, die zu uns kommen. Und natürlich sind da auch ein paar schlechte Menschen dabei. Das kann schon alles sein, weil wo sind nur gute Menschen? So, aber dieses Gehetze, dass die ja alle nur unser Bürgergeld kassieren und sich hier reich machen und mit den fetten Autos rumfahren und uns ausnutzen. Das ist natürlich auch eine sehr gezielte Kampagne von Putin, der eben versucht, uns hier mürbe zu machen und es verfängt in einem Maße, dass wir ja jetzt aktuell auch diese Debatte haben, auch hin zur Bundestagswahl, wie wir die Leistungen des Bürgergelds wieder verschlechtern können. Also das ist alles, das einfach zu sehen und dann eben in die Auseinandersetzung gehen und nicht darauf warten, dass Mama und Papa oben in der Politik das dann schon richten werden für mich, sondern ich muss da schon selber was machen. Also zu einer Demokratie gehören einfach auch Demokratinnen und Demokraten und nicht nur Funktionsträgerinnen und Funktionsträger.
Glauben Sie, Frau Brehmeier, dass wir, die deutsche Gesellschaft, zu wenig Eigenverantwortung übernimmt, was das Thema Demokratie anbelangt? Sie haben
Das ist
das
zu
Wort
be
Mama und Papa erwähnt, der Papa-Staat, der es richten wird.
Naja, also ich habe schon den Eindruck, dass viel eine große Erwartungshaltung da ist. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht verboten. Also es hat ja auch über die Jahrzehnte so schlecht nicht funktioniert. Man gibt seinen Wahlzettel ab und dann findet sich irgendeine Regierung in irgendeiner Konstellation. Und wenn mir das nicht passt, was sie machen, dann wähle ich eben das nächste Mal anders. Und das Ganze dann noch bei uns im föderalen System, da wird ja immer aufeinander aufgepasst, dass es nicht zu doll wird. Also wenn Sie da im Bund spinnen sollten, dann ist immer noch der Bundesrat da, der aufpasst, dass da nichts in die Ecken geht und so. Also das hat ja auch lange funktioniert, obwohl natürlich eigentlich niemand aus der Schule abgegangen ist in dem Wissen, die werden das schon richten. Also dieses, ich muss was machen, ich muss selber was machen, ich muss selber für meine Interessen eintreten, bin auch dafür zuständig, die Demokratie zu schützen. Das ist schon was man lauter sagen muss und mehr leben muss und mehr mitgeben muss. Ja, und dass eben ich mich vielleicht aus meiner Wohlfühlecke ab und zu auch mal verabschieden muss und mal rausgehen muss.
Glauben Sie, dass die Gesellschaft ein Vorbild braucht in der Politik? Also das Thema, Sie haben das Wort Demokratie schützen, den Begriff erwähnt, und das Verbotsverfahren im Vorhinein. Ich weiß, das ist ja schon länger Thema, aber scheint schwierig zu sein. Gibt es da Pläne in Richtung Verbotsverfahren und glauben Sie, dass wir das bräuchten als Gesellschaft? Ein Signal aus der Politik? Hier ist eine Grenze, also eine gesetzliche Grenze auch, die gezogen wird.
Naja, also wir haben ein Grundgesetz und auf dem basiert ja die ganze Debatte. Und da ist eben drin, wer diese Verfassung kaputt machen will, wer dieses Land kaputt machen will, der darf hier nicht, der darf hier keine Partei sein. Das war irgendwie jetzt meine schlichte Interpretation dessen, was da drin steht. Und wir kennen das aus dem NPD-Verbotsverfahren, dass es eben nicht genügt, dass man verfassungsfeindliche Ziele hat, sondern man muss auch aktiv dran arbeiten. Und dieses aktiv dran arbeiten, das ist ja jetzt gerade, also wir haben in verschiedenen Bundesländern von den jeweiligen Landesverfassungsschützern, weiß nicht, ob das richtig formuliert ist, da ist es klar, die AfD ist gesichert rechtsextrem. Das ist mal das eine. Und dann kommt noch das zweite dazu. Was machen Sie konkret? Und wir haben ja jetzt durch die vorgezogene Bundestagswahl ist die Situation, dass der Verfassungsschutz jetzt noch ein Bericht steht noch aus. Und in der soll eben auch den Nachweis bringen, dass sie daran arbeiten, diese Verfassung zu kippen. Und jetzt denke ich, gehöre jetzt zu den Leuten, die sagen, wenn wir das machen, dann muss es am Ende auch gelingen, weil wenn es nicht gelingt, dann kriegen die nur noch mehr Aufwind und so. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, warum soll ich die nicht wählen? Die stehen ja auf meinem Stimmzettel, dann wird das schon alles seine Ordnung haben. Und darum denke ich, es geht nicht darum, ob ich die leiden kann oder nicht, das ist nicht die Frage, sondern die konkrete Frage ist, wollen die diese Demokratie, wollen sie die Institutionen der Demokratie, wollen sie dieses Land kaputt machen? Und wenn man ihnen das nachweisen kann, dann gehören sie verboten. So einfach. Und im Moment ist es jetzt eben ein wenig auf Eis, weil jetzt wir vor dem 23. Februar nächsten Jahres sicherlich kein AfD-Verbotsverfahren mehr anleiern werden. Da muss man dann anschließend wieder damit anfangen.
Was haben die in der Vergangenheit besser gemacht? Was hat die AfD besser gemacht, um so viele Leute auf einmal zu erreichen? Sind Zahlen gerade, ich glaube, das Aktuelle, wir sind über 20%, was schon wirklich besorgniserregend ist. Wieso erreicht diese Partei so viele Menschen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das eine ist, dass mit dem Marsch durch die Institutionen, mit dem Ankommen in den Parlamenten, ihnen auch plötzlich Gelder zur Verfügung stehen für ihre Öffentlichkeitsarbeit, die sie einfach auch für Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Also wenn ich mein Personal beschäftige, um Briefe von Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten, um Gesetzentwürfe zu sezieren, um Veranstaltungen vorzubereiten, was auch immer, dann geht eben bei denen echt ein Gutteil des Geldes in die Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist mal ein Teil der Antwort. Und ansonsten sind sie eben, ich meine, wir haben das jetzt gesehen von den letzten Wahlen, die wir hatten, also es waren landesweiten Wahlen, bis zu den letzten Wahlen und Umfragen, dass sie insbesondere auch TikTok erobert haben, also eigentlich einen Jugendkanal mit ihren kurzen Filmchen, mit ihren einfachen Erklärungen, zum Teil auch witzig gemacht. Das machen sie einfach besser. Das muss man mit Neid anerkennen. Und die Frage ist einfach, wie finden dann die anderen da statt? Das ist ja durchaus hinzukriegen. Es gibt ja durchaus auch einzelne Abgeordnete aus anderen Parteien, denen es gut gelingt, auch zu argumentieren. Ich sehe meinen Kollegen Robin Meserosch aus Sigmaringen, das ist einer, der das großartig macht, die Dinge zu erklären auf eine unaufgeregte Art, einfach mit hoher Fachlichkeit und Sachlichkeit. Aber das darf auch mal eine Minute länger sein, nicht nur nach 15 Sekunden schalten die alle ab. Also das ist was, da meine ich, können alle Parteien nur draus lernen.
Glauben Sie, dass Social Media und die Art und Weise, wie Werbung unter Anführungszeichen für die Parteien betrieben wird, als einer der Haupttreiber oder Hauptursachen ist, dass die AfD so zugenommen hat?
Naja, also so was, wie wir es am Anfang besprochen hatten miteinander, Social Media ist, glaube ich, ein Riesenpunkt, weil ich mich in einem Maße in meiner Blase einigeln kann, wie das vorher so nicht möglich war. Also ich meine, wie hat man sich früher informiert? Da hatte ich, also oder auch wie war die Aufregerquote? Ich bin früher habe ich morgens meine Zeitung gelesen, habe mich auf Seite 2, auf Seite 5 und auf Seite 19 aufgeregt wie Sau. Und dann habe ich abends um 8 wieder die Tagesschau eingeschaltet oder um 9:15 die Tagesthemen, habe mich in Minute 1 und 4 und 9 nochmal aufgeregt ohne Ende. Aber dazwischen waren irgendwie Stunden des Normalseins. Und heute habe ich mein Handy in der Hand, im Grunde genommen, was weiß ich, 14 Stunden am Tag, und je nachdem, wo ich sitze, an der Bushaltestelle oder in der Bahn oder bei einer strunzlangweiligen Sitzung oder was auch immer, und dann kriege ich quasi im Minutentakt die Aufregerthemen präsentiert oder einfach oder meine Themen. Ich bin ja auch in meiner Blase. Also das mal sich bewusst zu machen, dass man ja auch nur in seiner Blase unterwegs ist. Und dann kriege ich eben meine Themen und die anderen kriegen ihre Themen. Ich habe das daran gemerkt, dass ich zum Beispiel irgendwann habe ich im Plenum gesagt, habe dafür einen Ordnungsruf kassiert, dass Endometriose eine schlimme Krankheit ist und dass sie an Lebenszeit stiehlt, dass sie Schmerzen verursacht ohne Ende, und was weiß ich, und habe dann gesagt, die AfD ist die Endometriose der deutschen Politik. Das hat die AfD hochgezogen ohne Ende, sodass ich noch Wochen später aus allen möglichen Ecken bis hin zu irgendeiner weitläufigen Verwandtschaft in Thüringen irgendwie die Mitteilung bekommen habe, also dass Endometriose sei ganz schlimm und man könne da nicht mehr in Partei und so. Also dann habe ich einfach gemerkt, wie das Kreise zieht, und wie sie in der Lage, also wenn du dann da drin bist, diese Blase zu durchstechen, das ist total schwer. Also das ist was. Also es war letzten Sommer, wurde die Mitte-Studie vorgestellt. Und da war gesagt worden, dass 10% der Deutschen sind rechtsextrem. Punkt. Ist so. Muss man aushalten. Also nicht muss man aushalten, sondern es ist so. Und die erreichen wir auch nicht. Aber alles, was darüber geht, 15, 20, mehr Prozent, das sind Leute, die erreichbar sind. Und mit denen muss man in Kontakt treten. Mit denen muss man reden. Und ich versuche das dann manchmal. Ich habe auch Leute in meinen Social Medias. Du kriegst ja da die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Und ich habe einen Bürger aus meinem Wahlkreis, der schreibt mir immer Mails mit Fragen konkreten. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten die. Also Frau Abgeordnete hat ihr Anliegen mit Interesse zur Kenntnis genommen und hier die Antworten. Und dann wird das alles sachlich abgearbeitet. Das ist der eine Kommunikationsstrang. Der andere Strang ist, dass er mir regelmäßig auf Instagram persönliche Nachrichten schickt, was okay ist. Und dann antworte ich kurz oder so. Und diese Nachrichten haben sich im Lauf der letzten 3 Jahre total radikalisiert. Und dann hatte ich diese Mitte-Studie da im Kopf, du musst mit den Leuten reden. Und als wieder sowas, also da steht nicht AfD drauf, aber wieder so ein AfD-naher Scheiß bei mir ankam, da habe ich dann ihm mal geschrieben, hey, wollen wir uns ein paar auf einen Kaffee treffen? Weil man soll ja reden mit den Leuten. Und dann habe ich das gemacht und das war ein ganz normaler Mensch. Also sag mal, es war ein nicht unangenehmer Bürger, mit dem man sich gut unterhalten konnte, der im Berufsleben steht. Was mich, also ich weiß auch nicht, ob Leute vor dem Bildschirm andere sind als sonst. Also ob man da einfach leichter schnell schreibt. Ich meine, wissen Sie, Herr Schmidt, wie alt Sie sind, aber ich erinnere mich noch an die Erfindung des Faxes, als es dann plötzlich da bei mir im Betrieb war und ich ganz entsetzt war, dass jetzt so sofort die Sachen rausgeschickt werden konnten. Man hat nicht einen Brief geschrieben und eine Briefmarke draufgeklebt und dann kam es an und hat ihn nochmal durchgelesen am nächsten Tag und dann irgendwie so kann ich es doch nicht schreiben. Also da ging es los im Grunde genommen. Gefolgt von Mails, dass es quasi in Echtzeit verschickt werden konnte, aber noch. Also das Ganze wird ja nochmal hochgehypt durch Social Media, weil alles so schnell geht und man nicht mehr nachdenkt und dann womöglich man auch sofort Unterstützung und Likes kriegt für seinen Kommentar, den man da rausgehauen hat und so. Und das ist schon was uns das Nachdenken abschafft. So, also das ist. Ja, das ist das, was Kummer macht. Aber ich glaube, wenn wir uns vornehmen, Leute ernst zu nehmen, als Menschen wahrzunehmen, sie nicht zu verdammen, dann also nicht die ersten 10%, aber alles, was drüber ist, das wäre schon mein Anspruch, dass man, ja, dass man die kriegt, weil sonst geht was kaputt bei uns.
Heißt das, Frau Brehmeier, wir bräuchten mehr, wenn ich davon Ableitungen treffe, vielleicht viel mehr direkten, unmittelbaren Kontakt zu den Bürgern über Diskussionsforen, mehr Bürgerbeteiligung? Haben Bürger vielleicht das Gefühl gekriegt, sie kriegen nicht mehr die Aufmerksamkeit? Politik wird an ihnen irgendwo vorbeigemacht? Könnte das eine Conclusio sein? Das heißt, direkten Kontakt zu den Bürgern, Bürgernähe?
Ja, das ist ja ein Riesenthema. Und wobei ich sage mal, ich überlege, haben meine Eltern je regelmäßig Kontakt zu ihren Abgeordneten gehabt oder so? Oder ist es also so, ich glaube, man bemüht sich ja redlich auch mit diesen Bürgerräten, die Bundestagspräsidentin einberufen hat. Da hast du dann ein bisschen Brief im Briefkasten, hey, du bist ausgewählt, mach mal mit und so. Und dann kannst du da Themen erarbeiten und Vorschläge machen. Das ist ja großartig. Und ich meine, ich mache ja auch regelmäßig meine Sprechstunden und alles. Also ich denke, Abgeordnete aller Parteien sind bemüht, mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. Du stellst dich an den Infostand hin oder du machst deine Sprechstunden oder du gehst zu Veranstaltungen, guckst, dass du mit Chance ein bisschen früher da bist. Und wenn du dann ehrlich Bilanz ziehst am Ende eines Jahres, dann hast du natürlich nur einen Bruchteil der Bürgerinnen und Bürger deines Wahlkreises erreicht. Aber da gilt dann eben auch das, was ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Da wurde uns halt auch immer beigebracht, jeder Kunde, der was bei dir reklamiert oder so, steht für 50 andere, die nicht reklamieren, die sich nicht melden. Also es ist mal auch eine Chance, so habe ich auch in meinem Kopf, wenn jemand an mich schimpft oder was, dann denke ich mir, das steht für viele andere, darum schreibe ich auch immer, danke, dass Sie sich die Mühe machen, mir zu schreiben. Weil das ist immer auch nochmal das ist ja immerhin ein Kontakt treten. Also das ist ja doch was. Also die können sie auch daheim hocken und schimpfen oder am Stammtisch schimpfen. Aber jetzt sich die Mühe zu machen, in Kontakt zu treten und ja, oder manche, ich erinnere mich auch, ich hatte vor ein paar Jahren, da war ich regelmäßig so in Talkshows unterwegs und dann, da war ich noch gar nicht Abgeordnete und da habe ich dann immer Briefe gekriegt oder Mails von Leuten, die eine Drittel hat mich übel beschimpft, was ich für eine knallblöde Kuh bin oder so und die anderen, also haben einen beleidigt, da ging es irgendwie schon los mit dem Beleidigen, da dachte ich mir, was wollen die von mir, so, die kennen mich doch gar nicht und so. Und dann habe ich da immer noch brav zurückgeschrieben und habe da dann gesagt, hey, also wir kennen uns nicht, deshalb nehme ich jetzt Ihre Beleidigungen gar nicht persönlich, aber wenn Sie ein ernsthaftes Anliegen haben, dann lassen Sie es mich doch wissen, dann können wir gerne in Austausch gehen. Und das war, und da war es so, dass dann ein Drittel hat dann geschrieben, huch, sorry, ich hätte gar nicht gedacht, dass es gelesen wird und dass ich überhaupt eine Antwort kriege. Ein weiteres Drittel hat weiter rumgerotzt und ein anderes Drittel hat sich nicht mehr gemeldet. Aber dieses erste Drittel, das haben wir doch immerhin erreicht. So, also das sind so, also ich denke, ja, das macht immer Sinn, aber hey, Leute, die Kraft ist auch endlich. Also, und ich habe auch meine Kraft ist endlich. Ich versuche es und mache und tue. Und die Kraft aller Menschen, aber auch der Politikerinnen und Politiker hat seine Grenzen. Und deshalb glaube ich, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die das alleine machen. Das geht nicht. Und es sind aber auch schon Kleinigkeiten. Man muss ja nicht nur irgendwie sagen, hey, da hast du jetzt nicht recht, ich habe da andere Informationen oder so, sondern man kann es ja auch positiv machen. Also so wie wenn ich da irgendwie sitze und dann einen Shitstorm kriege oder auch manchmal auch, hey, toll gemacht oder so, so kann es ja auch auf der anderen Seite, so ist es auch auf der anderen Seite, dass alle Leute das kriegen, die ein bisschen den Kopf rausstrecken. Das heißt, die, die den Kopf rausstrecken, stärken. Also wenn ich jetzt einen gescheiten Artikel lese, wo ich denke, oh, das hat aber jetzt gut recherchiert, und es ist interessant, dass man dann einfach kurz schreibt, hey, gut gemacht, oder es hat mir gut gefallen. Also dass man auch positiv bestärkt, weil man im Kopf haben muss, dass alle Leute, die sich irgendwie raustrauen, immer auch von anderen ganz gegenteilige Sachen kriegen. Also auch die positiven Rückmeldungen zu geben, jetzt egal wo, auch wenn jemand eine Rede hält oder wenn jemand irgendwie, also dass man einfach im Kopf hat, alle, die sich ein bisschen rauswagen, kriegen immer auf die Fresse. Und dass man dann versucht, eben auch, da muss man sich nicht in Kampf begeben, aber diejenigen, die rausgehen, auch zu stärken, wäre ein guter Vorsatz für das Jahr 25.
Also mehr Wertschätzung.
Ja, Wertschätzung, Respekt für die Arbeit, was auch immer. Also einfach mehr wahrnehmen auch. Mehr wahrnehmen, nicht alles als gottgegeben hinnehmen. So, oh, das habt ihr jetzt schön gemacht. Ein Punkt weiter, sondern dass man sich ein bisschen mehr Mühe macht mit seinem Umfeld, egal wo.
Vielleicht zum Ende des Podcasts nochmal auf einen Ihrer Schwerpunkte. Sie sind ja familienpolitische Sprecherin und eins Ihrer Schwerpunkte ist die Gleichstellung. Leidet die gerade so ein bisschen aufgrund des Klimas, das herrscht? Mir kommt so vor, als sind wir gerade in Deutschland und wir sagen immer, wir sind ein sehr fortschrittliches Land. Gerade im Punkto Gleichstellung doch eher rückständig. Ist das jetzt nur ein Gefühl von mir oder hinken wir da wirklich hinterher?
Wir hinken total hinterher. Also, und alles, was wir einen Fortschritt erreicht haben in Deutschland, war selten aus eigener Kraft. Wir haben immer davon gelebt, dass die Europäische Union uns hier den Weg gewiesen hat. Wir waren immer Getriebene der Europäischen Union. Immer. Also all die Jahrzehnte, die ich das Thema überblicken kann. Und in der Tiefe meines Herzens dachte ich immer, das geht immer nach vorne. Gleichstellung geht immer nach vorne. Immer in eine Richtung. Mal schneller, mal langsamer, aber immer nach vorne. Und inzwischen merke ich, dass wir viel, viel Energie auch aufbrauchen müssen, um Verschlechterungen abzuwehren. Ich meine, wo die Rechten, die Rechtspopulisten, die Rechtsradikalen regieren, wo die Demokratie gefährdet ist, ist als allererstes, wo die Demokratie geschliffen wird, wird als allererstes die Gleichstellung geschliffen. Das ist so. In Ländern, wo Rechte regieren, das sehen Sie, da wird das Recht auf Abtreibung, haben Sie in Polen gesehen, beschnitten und so weiter. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in Deutschland das mal kapieren und sehen, hey, wir müssen wegkommen aus dieser getriebenen Rolle. In Sachen Gleichstellung muss Deutschland zum Treiber werden. Wenn ich mir anschaue, was ist in Österreich los, in Italien los, was ist in Polen haben sie es jetzt nicht hingekriegt, was ist in Ungarn los, was ist in den Niederlanden los, was ist in Frankreich los, was ist um uns rum los, dann muss ich sehen, da ist wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel zu erwarten. Wir müssen da auch die Punkte setzen, jetzt nach Jahrzehnten und uns häuten. Wir sind ja alle noch gefangen in diesem alten Paragraph 1356 des bürgerlichen Gesetzbuches. Ich zitiere ihn mal. Der galt bis 1977 und der wirkt in so vielen nach. Beim Steuerrecht, bei der Bezahlung, bei der Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit, der ist immer noch irgendwie da, obwohl er längst abgeschafft ist. Aber da war die Geschäft, da hieß es wörtlich, Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Das ist der deutsche Humus des Arbeitsrechts, der Gesellschaft, der Debatten über Kinderbetreuung. Brauchen wir das überall? Also das ist irgendwie, es ist noch so präsent. Und davon, das müssen wir abschütteln. Wir haben es jetzt nicht mehr hinkriegt, die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Im Grunde genommen war das Gesetz fertig. Wir haben so viel nicht mehr hingekriegt. Aber vielleicht auch zum Gegenende unseres Gesprächs, was mich jetzt freut und was auch so rein demokratisch großartig ist. Wir haben eine Frau aus Bayern, die Frau Natascha Sagorski, die hatte vor einigen Jahren eine Fehlgeburt. Und ist dann nicht krankgeschrieben worden. Der Arzt hat gesagt, du kannst am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Und hat sie ins Gesetz reingeguckt und festgestellt, hups, es gibt Mutterschutz nach Fehlgeburten in Deutschland ab der 24. Woche. Da kriegst du 18 Wochen Mutterschutz. Und hast du eine Fehlgeburt bei 23 Wochen und 6 Tagen, kriegst du nichts, nicht einen Tag. Und da hat sie gesagt, ich will einen gestaffelten Mutterschutz bei Fehlgeburten und hat die Fraktionen angeschrieben, die Parteien angeschrieben, hat Gespräche geführt, hat Aktionen gemacht, hat eine Familienkette in Berlin organisiert, hat Medienarbeit gemacht. Wir werden und in der letzten Sitzungswoche, in der letzten ganzen Sitzungswoche dieser Legislaturperiode, obwohl es nicht im Koalitionsvertrag stand, aufgrund dieser Initiative und aufgrund dessen, dass die Frau so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden hat, den gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten einführen. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Demokratie-Erzählgeschichte. Du kannst was bewegen. Und wenn du andere findest und du kannst was bewegen, wenn du gute Argumente hast. Und das finde ich ziemlich großartig.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein tolles Schlusswort für diesen Podcast, weil er ja zeigt, was die Demokratie ja doch alles machen kann und was wir vielleicht, glaube ich, manchmal entweder für gegeben hinnehmen oder es gar nicht mehr beachten, aber dass wir viel mehr Möglichkeiten haben als halt in einem System, in dem wir viele Rechte aufgeben an viele Rechte, die dann über uns vielleicht bestimmen. Frau Breimeyer, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und da waren und so offen mit uns gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Ihnen beiden. Hat viel Spaß gemacht. Und ich weiß gar nicht, warum mein Bild so wackelt.
Sieht niemand, das sehen nur wir im Podcast, wird keiner sehen.
Wahnsinn. Ihnen auch alles Gute. Sie kandidieren ja nicht mehr, habe ich jetzt gelesen. Sehr schade. Ich habe Sie als wirkliche Kämpferin erlebt. Ich hoffe, Sie bleiben der Politik ehrenamtlich oder wie auch immer noch weiter erhalten.
Ich kümmere mich um die Frauen in der Prostitution, hoffe, dass ich dann wenigstens von draußen eine andere Gesetzgebung hinkriegen kann und um viele andere Dinge. Bin in meinem Städtle im Gemeinderat, aber tue insgesamt ein bisschen langsamer. Und ich freue mich auf die Zeit, obwohl ich es fast nicht aushalte, dass es das dann ohne mich weitergeht. Vielen Dank und alles Gute für Sie in 25.
Danke sehr, Frau Bremer.
Dankeschön.